ARD.
Boden ist ja deswegen braun oder manchmal auch dunkelbraun oder bis schwarz, weil er den Kohlenstoff speichert. Das ist das, was man sieht. Das ist die Farbe des Bodens. Und jedes Kohlenstoffatom, das im Boden ist und nicht in der Atmosphäre in Form von Kohlenstoffdioxid, ist für uns ein Vorteil. Ein riesiger Vorteil. Und ich denke, dass Leute das vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, dass das wirklich eine Riesenfunktion ist, die der Boden für uns kostenlos ausübt.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Herzlich willkommen zu den Wissenswerten im RBB24 Inforadio mit Anna Korwes. Schönen guten Tag. Bitte halten Sie jetzt mal ganz kurz inne und stellen Sie sich vor, Sie haben eine Portion Erde in der Hand. Dunkel, krümelig, vielleicht ist sie ein bisschen feucht, riecht nach Wald. Was Sie da in der Hand halten, das ist ein ganzes Universum. Voller Wurzeln, Würmer, Pilze, voller Geschichten. Die Erde unter unseren Füßen, sie trägt uns, ernährt uns. Doch was wissen wir eigentlich über sie? Heute wühlen wir uns in den Wissenswerten mal richtig in die Erde hinein, gemeinsam mit Professor Matthias Rillig. Er zählt zu den führenden Forschern weltweit auf dem Feld der Bodenökologie und leitet an der Freien Universität Berlin die Arbeitsgruppe Ökologie der Pflanzen. Gerade hat er ein Buch veröffentlicht, Mutter Erde heißt das. Matthias Rillig, herzlich willkommen.
Guten Tag.
Wer jetzt nicht gerade Gärtner oder Landwirt ist, der schenkt der Erde ja wenig Aufmerksamkeit. Die ist einfach da, eine Selbstverständlichkeit. Manch einer empfindet sie vielleicht sogar als Dreck. Sie aber treten ein für so eine Art bedingungslose Bodenbewunderung. Warum denn eigentlich?
Ja, Boden hat dann eben ein Imageproblem. Es ist ungefähr das, was wir uns aus den Schuhen kratzen und was alles schmutzig macht. Aber was allgemein zu wenig bekannt ist, ist, dass Boden eben voller Leben ist. Das sieht man ihm so auf den ersten Blick auch gar nicht an, weil das meiste Leben im Boden ist mikroskopisch. Was die meisten Leute, glaube ich, nicht wissen, ist, dass mehr Leben im Boden insgesamt ist, also mehr Biodiversität als sonst irgendwo auf der Welt, inklusive aller anderen Ökosysteme.
In dem Buch, was Sie gerade mit dem Autor Jörg Blech veröffentlicht haben, da laden Sie ein zu einer Reise ins Erdreich. Die möchte ich jetzt auch gerne mit Ihnen machen. Wie starten wir denn da als Erdtouristen?
Ja, das ist mein Lieblingskapitel, glaube ich. Aber das ist, man muss sich eben vorstellen, man wird sozusagen klein geschrumpft. Mhm. Naja, vielleicht auf die Größe von einem ziemlich fetten Bakterium oder so. Vielleicht
okay, ich bin jetzt ein fettes Bakterium.
5 Mikrometer Durchmesser oder so, ja. Mhm. Das müssen wir machen, weil ansonsten kommen wir da nicht rein und können die Sachen nicht so erleben, wie die Bodenbewohner das normalerweise erleben würden.
Wie dick und alt ist denn eigentlich diese Schicht, in die wir dann da eintauchen als dicke Bakterien?
Ja gut, es gibt relativ junge Böden, die also auch erst noch am Anfang der Entwicklung sind.
Und jung heißt dann?
Ein paar hundert Jahre oder vielleicht ein paar Jahrzehnte. Und es gibt halt sehr alte Böden, vielleicht tausende Jahre alt sind. Und da muss man erstmal runterkrabbeln in den Boden. Das würde natürlich jetzt unverhältnismäßig lang dauern, wenn man wirklich so klein wäre. Man kann sich ja vorstellen, man hätte einen Turbolift darunter. Und naja, das Erste, was man feststellt, ist, dass da ist dunkel. Mhm. Das heißt, es ist nicht so wichtig, wie man aussieht.
Praktisch.
Das ist aber auch interessant einfach von der Biologie her, weil niemand kann da was sehen. Das heißt, wie bunt man ist, spielt zum Beispiel keine Rolle. Mhm. Kommunikation oder Wahrnehmung basiert auf ganz anderen Regeln. Also chemische Kommunikation ist das wahrscheinlich Wichtigste. Und na, das ist so ähnlich, wie wenn man jetzt in der U-Bahn sitzt und manchmal macht man da auch unfreiwillig chemische Kommunikation mit dem Nachbarn. Ne?
Im Sommer,
in der Achselhöhle. Vor allen Dingen im Sommer in der vollen U-Bahn, also da kriegt man das auch mit. Und na, so ähnlich muss man sich vorstellen, dass die Bodenorganismen miteinander kommunizieren auf chemische Art und Weise.
Wen treffen wir denn da eigentlich? Also dass es da krabbelt ohne Ende, das weiß man ja so landläufig, ne? Die berühmten Regenwürmer, Asseln. Aber ich fand die Zahl trotzdem oder finde die immer wieder erstaunlich, dass ein Gramm Boden 10 Milliarden Lebewesen enthält. Wie geht denn das?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben auch schon mal in einem Gramm Boden, das ist so viel, wie man zwischen zwei Fingern gerade, also wie eine Prise quasi, also ganz wenig. In einem Gramm Boden haben wir auch schon mal locker 50 Meter Pilzhyphen gemessen.
Das sind diese Fäden, ne?
Diese Pilzfäden, also die Fäden, aus denen Pilze bestehen.
Wie viele Meter?
50 Meter. Sind auch schon mal 100 Meter gemessen worden, jetzt nicht von uns, aber das kann man sich schlecht vorstellen, wie auch diese unfassbar große Zahl der Bakterien. Und warum ist das so? Das hat zwei Gründe. Das erste ist, das Bodenleben ist überwiegend mikroskopisch, das heißt sehr, sehr klein. Ne, so ein Bakterium ist ja so ein Mikrometer, außer unser Fett, das sind vielleicht 5. Und ja, das ist halt sehr wenig. Also wenn man sich auf dem Lineal so einen Millimeter Strichel vorstellt, das ist halt nochmal geteilt durch 1000. Unvorstellbar klein. Das heißt, die sind alle sehr, sehr klein und diese Pilzfäden sind auch sehr dünn, also vielleicht so 5 bis 10 Mikrometer, also 5 bis 10 Bakterien dick.
Aber trotzdem 50 Meter in einer Brise.
Die passen da rein, auch aus dem Grund, weil Boden, da kommen wir schon quasi fast zum wesentlichen Wesensmerkmal des Bodens, innere Oberfläche ist. Boden ist einfach eine riesengroße innere Oberfläche.
Eine innere Oberfläche.
Ja, Boden besteht quasi aus Partikeln, die so zusammengepackt sind. Und zwischen den Partikeln und in diesen Partikeln, also die nennen wir auch Aggregate oder diese Krümel, aus denen Boden besteht, die sind voller Poren. Und das ist alles eine riesengroße, unvorstellbar große Oberfläche. Und an dieser Oberfläche haften dann diese riesige Zahl von Bakterien und Pilzen. Und das Erstaunliche ist, dass obwohl das so eine riesige Zahl ist, wie so eine ganz kleine Menge Boden, immer nur ein ganz winziger Prozentsatz von Bodenoberfläche mit Organismen bedeckt ist. Also fast nichts. Das heißt, wenn man da als Bakterium im Turbolift runterfährt, sie sehen erstmal wahrscheinlich niemand. Das kann man sich alles wirklich nur schlecht vorstellen.
Sie gucken sich das ja in Ihrem Labor an der FU ganz genau an und untersuchen auch die Lebewesen. Haben Sie eigentlich so ein Lieblingslebewesen?
Auf alle Fälle. Also ich bin auf jeden Fall auf Pilze abgefahren, lange vor Boden. Pilze sind einfach ziemlich großartig. Also wenn es die nicht gibt, müsste man sie erfinden. Weil die sind so ganz anders als wir. Also die bestehen quasi nur aus Linien. Das ist schon mal sehr abgefahren, wenn man sich das überlegt. Also ein Organismus, der nur quasi aus Linien besteht. Also diese Röhrchen. Wenn man sich das vorstellt, man nimmt seine Umwelt wahr oder interagiert mit seiner Umwelt als Linie, heißt es, dass man ja auch gleichzeitig ganz viele unterschiedliche Umwelteinflüsse zur gleichen Zeit erfährt und integriert. Das heißt, auf der einen Stelle ist der Pilz vielleicht in einem kleinen Stückchen Holz, wo es zum Beispiel gar keinen Stickstoff gibt oder nur ganz wenig. Und dann ein paar Zentimeter weiter, was für sowas, was nur 5 Mikrometer Durchmesser ist, ist eine riesige Entfernung. Da ist er vielleicht da, wo vor einer Woche das Reh hingepinkelt hat. Und das ist voller Stickstoff. Und der Pilz kann eben den Stickstoff ein paar Zentimeter weit weg von dem Stückchen Holz, wo kein Stickstoff ist, integrieren. Und deswegen können Pilze zum Beispiel auch Holz abbauen, obwohl da für sie gar nicht genug Nährstoffe drin sind, sondern einfach nur sehr viel Kohlenstoff.
Wie kann ich mir das eigentlich bei Ihnen im Labor vorstellen? Also Pilzkulturen ohne Ende oder wie sieht das bei Ihnen da aus?
Also wir haben natürlich auch jede Menge Pilzkulturen in Petrischalen, so wie man sich das vorstellt. Ne? Der Wissenschaftler hält oder die Wissenschaftlerin hält die Petrischale hoch ins Licht, das gibt es bei uns auch.
Schöne Fotos immer.
Ja, immer für die Fotos, aber im Prinzip, wir haben halt ein Bodenlabor, wo wir verschiedene Bodenparameter messen, wie zum Beispiel Respiration, also Bodenatmung. Der Boden atmet, so wie wir auch, CO2 aus. Das können wir messen zum Beispiel, oder wir messen mit unserer wunderschönen Bodenaggregatsmaschine, wie stabil die Bodenkrümel sind, aus denen der Boden besteht, ein Maß für Stabilität. Aber dann ist halt viel im Labor einfach ein Molekularlabor.
Was verdanken wir denn eigentlich dem Erdboden? Also klar, ganz naheliegend unser Essen, ne, das wächst da drauf. Zu 90% sind unsere Nahrungsmittel auf dem Boden angebaut. Aber was denn darüber hinaus noch?
Die Liste ist lang. Wie lang haben wir?
Wird nicht reichen. Aber vielleicht mal so
ein paar
ganz
Highlights.
Egoistisch als Mensch gedacht, vielleicht für unsere Gesundheit. Also in der Erde wühlen wird ist ja bekannt, dass das gesund sein soll, der Austausch mit den Mikroben.
Ja, also es gibt diesen Begriff des One Health, also die eine Gesundheit, dass es quasi keinen großen Sinn macht, nur die Gesundheit des Menschen alleine zu betrachten, losgelöst von seiner Umwelt. Und zur Umwelt gehört eben auch der Boden. Boden ist halt voller Mikroorganismen, die uns besiedeln, die wir einatmen, die für unsere Gesundheit auch wichtig sind. ist auch klar, dass diese Effekte da sind, dass unser zum Beispiel unser Mikrobiom, also die Gesamtheit der Mikroorganismen, unseren Organen im Darm zum Beispiel, dass das zurückgeht mit dem Fortschritt der Zivilisation.
Aber Böden können auch krank machen. Wegen natürlicher Keime, die da drin stecken, Stichwort Tetanus, aber auch wegen der Schadstoffe, die von uns Menschen kommen. Das ist ja auch ein Forschungsbereich, dem Sie sich widmen in Ihrem Labor. Stichwort Mikroplastik.
Alle Schadstoffe sind im Boden. Einfach nur Schwerkraft. Also alles plumpst irgendwann runter und landet dann zwangsläufig im Boden. Mikroplastik regnet ja aus der Luft einfach runter. Schwermetalle, die eingetragen werden, Insektizide, Pestizide, Fungizide, PFAS. Also alles Mögliche, was an Schadstoffen produziert wird von uns, die umweltschädigend sind, die findet man im Boden.
Und gelangen dann über die Pflanzen, beziehungsweise über die Tiere, die Pflanzen fressen, und wir essen dann die Tiere auch
genau.
In unseren Körper.
Ja.
Jetzt habe ich in Ihrem Buch gelesen, dass es in manchen Weltregionen üblich ist, durchaus auch mal eine Portion Erde zu essen. Geophagie heißt das, glaube ich, ne? Wo wir gerade über die Schadstoffe sprechen, würden Sie das hierzulande auch empfehlen?
Ja, im Buch wird ja beschrieben, wie mein Co-Autor, der Jörg Blech, so eine Suspension Boden zu sich nimmt. Und das würde ich nicht, ich glaube, ich würde es nicht machen. Ja, wenn wir hier so einen Stadtboden analysieren, dann werden wir alles Mögliche an Schadstoffen wahrscheinlich auch darin finden. Die Vorstellung finde ich schon nicht so prickelnd.
Okay. Sie hören die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit dem Bodenökologen Matthias Rillig von der FU Berlin, der die Wunder unseres Erdbodens erforscht. Genau, jetzt haben wir über die Gesundheit gesprochen, aber welche Rolle spielt denn der Boden eigentlich für unser Klimasystem?
Ja, also ein Service, den der Boden für uns leistet, der viel bedeutet für die Menschheit, ist, dass er Kohlenstoff speichert. Wir pusten ja jede Menge Kohlendioxid in die Atmosphäre, also CO2, und in der Atmosphäre hat es dann den Effekt, dass es den Treibhauseffekt der Atmosphäre verstärkt. Das heißt, es wird wärmer. Und Boden speichert jede Menge Kohlenstoff in organischer Form, als organisches Material. Boden ist ja deswegen braun oder manchmal auch dunkelbraun oder bis schwarz, weil er den Kohlenstoff speichert. Das ist das, was man sieht. Das ist die Farbe des Bodens. Und jedes Kohlenstoffatom, das in Form von organischem Kohlenstoff im Boden ist und nicht in der Atmosphäre in Form von Kohlenstoffdioxid, ist für uns ein Vorteil. Ein riesiger Vorteil. Und Boden, naja, macht es schon, solange es Boden gibt, aber für uns wichtig über die letzten Jahrzehnte gemacht und deswegen eine noch größere Erwärmung verhindert. Ich denke, dass Leute das vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, dass das wirklich eine Riesenfunktion ist, der Boden für uns kostenlos ausübt. Solange wir ihn lassen, ja, und nicht zerstören oder schädigen.
In welchem Zustand ist denn unsere Erde?
Ja, ich denke, unser Boden ist vielerorts geschädigt. Es ist immer schwierig zu sagen und zu beziffern, wie viel Boden geschädigt ist. Der Boden hält ja glücklicherweise für uns sehr viel aus. Wir machen ja auch viele Experimente mit Böden, wo wir Böden einiges zumuten.
Und also Sie setzen ihn unter Stress?
Genau.
Kein Wasser? Oder was machen Sie da?
Kein Wasser, es kommen verschiedene Insektizide, Pestizide, Fungizide, Herbizide zum Einsatz, Schwermetalle, Salinität, Reifenabrieb. Also alles Mögliche, was der Boden auch tatsächlich hier auszuhalten hat in der Stadt oder auch anderswo. Und na, wenn man den Boden sich anschaut, der sieht noch genauso aus wie ein gesunder Boden. Das heißt, man sieht dem Boden das nicht an. Manchmal habe ich gedacht, es wäre schön, wenn der Boden so ein bisschen rot werden würde. Wenn es ihm nicht gut geht, dann könnte man es gleich sehen. Ja, aber das ist eben alles viel versteckter. Das heißt, wenn wir da drin Sachen im Boden messen, diesen gestressten Boden, dann sehen wir natürlich, dass die Biodiversität abgenommen hat, dass bestimmte Prozesse, also Abläufe, Funktionen im Boden nicht mehr so gut stattfinden, dass Bodeneigenschaften sich verändert haben, wie zum Beispiel diese Stabilität dieser Bodenkrümel. Aber wenn man den Boden einfach nur anschauen würde, würde man sehen, der hat sich jetzt nicht verändert. Wie gesagt, da müsste man wirklich eintauchen in den Boden und als kleiner Bodentourist rumlaufen, dann würde man schon Veränderungen sehen.
Dann würde man zum Beispiel weniger anderen Lebewesen begegnen.
Ja, es wären weniger von jedem. Und es gibt halt eben weniger Biodiversität.
Jetzt gibt es Zahlen, dass schon jetzt bis zu 40% der weltweiten Landflächen durch eine allzu intensive Nutzung schon geschädigt sind, und zwar erheblich geschädigt sind. Und laut den Vereinten Nationen sollen im Jahr 2050 bereits weltweit mehr als 90% der fruchtbaren Böden bedroht sein. Sie haben mal deutsche Ackerböden sich genauer angeguckt und ihren Zustand bewertet. Zu welchem Ergebnis sind Sie da gekommen?
Ja, also wir schauen uns Ackerböden eigentlich auf der ganzen Welt an, aber Ackerböden, die wir zum Beispiel untersuchen wollten auf unsere Lieblingspilzgruppe, die sogenannten apuskulären Mykorrhizapilze.
Ah, ich habe dieses Wort extra vermieden, weil ich wusste, ich werde hängen bleiben.
Ja, na gut.
Aber das ist so schön, sagen Sie es nochmal.
Apuskuläre Mykorrhizapilze.
Ja, das sind schön. Die, die eine Symbiose immer eingehen.
Genau,
ne, mit
das sind die, die mit Pflanzen in Symbiose leben und Pflanzen helfen, Nährstoffe zum Beispiel zu bekommen oder auch vor Stress schützen. Und die wollten wir eben in Ackerböden, nachweisen, beschreiben. Wir wollten lernen, wie ihre Lebensgemeinschaft aussieht. Und in einigen Ackerböden konnten wir die quasi gar nicht mehr finden.
Dazu muss man sagen, die sind fast überall normalerweise, ne?
Ja, das sind die, von denen wir auch mal 40 bis 50 Meter Hyphenlänge, also Pilzfadenlänge pro Grammboden sehen. Und dann schaut man sich so einen Ackerboden an und wir finden quasi nichts mehr oder nur noch Spuren davon.
Jetzt bedroht aber ja nicht nur die intensive industrielle Landwirtschaft, ja, das Leben im Erdboden letztlich, sondern wir verlieren auch jede Menge Boden. Auch da nochmal eine erstaunliche Zahl, die ich eigentlich nicht glauben konnte. Allein in Deutschland verbrauchen wir oder verlieren wir jeden Tag 70 Fußballfelder Boden. Also das ist ja ein unglaubliches Ausmaß an Fläche, an Boden, die da einfach für immer verloren geht.
Für immer, es kommt auf uns an. Ja, die Zahl ist wirklich schwer vorstellbar, aber ist richtig. Und das ist in anderen Ländern auch so. Das heißt, es wird halt extrem viel Land versiegelt. Das ist eine Landnutzungsänderung. Der ist natürlich als Boden zunächst mal verloren.
Und dann verlieren wir auch noch jede Menge Boden durch Erosion. Winderosion, Wassererosion. Und das ist auch ein wachsendes Problem, ne?
Das ist in der Tat eins der größten Probleme für Böden weltweit. Erosion per se ist ein natürlicher Vorgang. Mhm. Jeder Boden erodiert und wird neu gebildet, andauernd, fortwährend. Wir reden hier über gesteigerte Erosion. Also es ist einfach so, dass durch menschliche Eingriffe und Bodenstörungen mehr Boden verloren geht, als natürlich nachgebildet wird.
Weil es mehr Stürme gibt durch den Klimawandel, oder?
Nein, das ist hauptsächlich damit verbunden, dass Bodenoberfläche manchmal zum Beispiel nach der Ernte brach liegt und dann einfach leichter weggetragen werden kann. Das ist so etwas, was natürlich nie vorkommt oder eigentlich nie vorkommt. Da ist immer irgendwas liegt da drauf. Das heißt, dass da nicht so leicht weggeblasen werden kann. Wenn Boden geschädigt wird, wird zum Beispiel, das ist, was wir ja im Labor messen, diese Stabilität dieser kleinen Bodenkrümel, die nimmt ab. Das heißt, die fallen auseinander. Also das kann man direkt messen und sehen. Und dadurch wird der Boden eben auch, geht der Boden eben auch verloren. Das heißt, das ist was wir tatsächlich mit dem Boden machen. Das ist was Menschen verursachen.
Und wie schnell kann der neue Boden nachkommen?
Also man kann Boden erstmal sehr schnell verlieren.
Ja.
Das kann innerhalb von, einem Winter passieren, wenn es da mal richtig durchbläst. Ich meine, das ist ja in Nordamerika passiert, das sogenannte Dust Bowl, wo sehr, sehr viele Böden verloren gegangen sind. Und um Boden nachzubilden, dauert es eben sehr lange. Mehrere Jahrzehnte bis 100 Jahre. Das ist relativ langsam. Das ist das Problem. Wenn Boden sich so schnell wieder nachbilden würde, wäre das alles kein Problem. Aber er kann halt in einem Nachmittag verloren gehen, quasi, wenn der weggepustet wird und irgendwo sonst landet als Staub. Aber dann dauert es halt eben Jahrzehnte, bis das wieder nachgebildet ist.
Ist denn der Patient Boden noch zu retten? Kann man da was machen? Kann der sich vielleicht auch doch noch mal erholen?
Naja, auf jeden Fall. Also das hängt noch ein bisschen von uns ab.
Also hat er eine Erholungsfähigkeit an sich erstmal?
Also auf jeden Fall. Also Boden hat ja sehr große Resistenz gegenüber Veränderungen. Das heißt, man bringt den Boden nicht so leicht aus seiner Bahn. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass es sehr, sehr viele Mikroorganismen und andere Organismen im Boden gibt, die sehr, sehr ähnlich sind in ihrer Funktion. Das heißt, die sich gegenseitig vertreten können. Das heißt, wenn da mal ein paar ausfallen, ein paar Arten, dann können andere sehr schnell für die einspringen. das ist extrem wichtig, um zu verstehen, warum Boden überhaupt noch funktioniert, nach dem, was wir da alles tun. Wenn Boden aus der Bahn geworfen worden ist, dann kann er auch wieder zurückkehren. Das ist Resilienz. Das hat natürlich alles Grenzen. Ne? Das ist das Wichtige. Also ich will hier jetzt auf gar keinen Fall Werbung dafür machen. Ne? Macht euch keine Sorgen, der Boden kann das schon wegstecken. Der Boden kann viel wegstecken, aber eben nicht alles.
Das irgendwann sieht, ist auch mal Ende.
Dann ist auch mal Ende und dann ist er eben dann am Ende verloren und bläst weg.
Was braucht denn der Boden, um sich zu erholen? Also was sind Ansätze, um auch was wieder gut zu machen?
Da gibt es sehr, sehr viele Ansätze. Die funktionieren auch alle gut und die interessieren uns auch sehr. Und viel hat damit zu tun, dass man dem Boden Kohlenstoff gibt. Mhm. Also dass man dem Boden Kohlenstoff entweder zuführt, zum Beispiel als Kompost, und auch indem man die Pflanzendecke immer gewährt, zum Beispiel auf dem Acker, ne, diese sogenannten Zwischenfrüchte.
Sie forschen ja sehr oft und viel in China, weil die sehr große Probleme mit ihren Böden haben und das aber auch als relevantes Problem erkannt haben und da ganz viel Musik in der Forschung ist. Da scheint es diesen Lishu, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Lishu-Ansatz zu geben. Was ist denn das?
Ja, das hatte ich bei einer meiner China-Reisen, hatte ich mir das mal angeschaut. Das ist in der Tat recht beeindruckend. Das ist im Nordosten von China gibt es diese Schwarzerden, also wie bei uns auch, Magdeburger Börder, wir haben ja auch sehr schöne Schwarzerden. Und die Schwarzerden Chinas sind extrem bedroht durch ungefähr 50 Jahre intensivste Landwirtschaft. Und es ist eine Methode entwickelt worden dort, die tatsächlich wirkt. Und die hat mehrere Bestandteile, aber eine zentrale Komponente dieser Lishu-Methode ist, dass man eben das Stroh auf dem Acker lässt nach der Ernte. Und kurioserweise ist eben eins der Probleme, dass die Landwirte quasi damit aufgewachsen sind, dass man den Boden nach der Ernte schön sauber macht.
Ah, ordentlich.
Dass das ordentlich ist. Und wenn man Stroh zurücklässt auf der Bodenoberfläche nach der Ernte, dann wird es angesehen, als der Landwirt war zu faul, das irgendwie wegzuräumen. Und das ist kurioserweise, als ich mich jemandem unterhalten habe, der das tatsächlich macht, das größte Problem, das sozusagen als Veränderung im Handeln herbeizuführen, den Leuten das zu erklären. Und
es wäre aber auch der Appell an hiesige Landwirte wie auch Gärtner, der Mut zu mehr Unordnung.
Ja, es hat halt mehrere Effekte. Bei der Methode in China hat es auch zum Beispiel den Effekt, dass es Ackerwildkräuter oder Unkraut, dass es die verhindert, weil die auch nicht mehr pflügen. Und wenn man nicht pflügt, hat man eben Probleme mit Unkraut. Aber wenn das Stroh nach der Ernte auf der Bodenoberfläche verbleibt, dann kriegen die nicht genügend Licht. Und deswegen hilft es auch bei der Unkrautbekämpfung. Das sind dann so ein paar ineinandergreifende Effekte, die sind recht interessant als Bewirtschaftungsmethode. Und das scheint zu funktionieren.
Und ich habe auch gelesen, Böden zu transplantieren könnte auch funktionieren. Also kann man da eine Portion super dollen Waldboden in den Waldboden, der schon ein bisschen geschädigt ist, verpflanzen? Und
man kann sich die Eigenschaft von Mikroorganismen oder allgemein von Organismen zunutze machen, dass sie wachsen. Das heißt, man kann manchmal eine kleine Menge, was weiß ich, ein Glas voll Boden, der noch lebt sozusagen oder voller Biodiversität ist, irgendwo anders dazugeben als Zutat und das kann sich dann vervielfältigen. Das hat natürlich
Grenzen.
Dann
müssen aber die Rahmenbedingungen trotzdem stimmen. Ja. Wenn die weiterhin so schlecht bleiben, dann stirbt das auch wieder ab.
Ganz genau, ja. Also dann hat man nur so ein bisschen, dann hat man nur ein bisschen rumgedoktert, hat da so ein bisschen Biodiversität dazugegeben, das dann einfach nur zum Sterben verurteilt ist, weil der Boden zum Beispiel voller, was weiß ich, Schwermetalle ist und so. Das heißt, da muss man natürlich erstmal das grundsätzliche Problem lösen. Wenn was im Boden drin ist, das ist relativ schwer wieder rauszukriegen, immer für alles. Ja.
Okay, also wir lernen eine schonendere Landwirtschaft, also eine regenerativere Landwirtschaft, die mehr organisches Material auf den Böden auch mal liegen lässt. Wir lernen auch so Ansätze wie die Böden zu impfen mit gesünderen Böden, bringt nur was, wenn man die Rahmenbedingungen auch ändert. Haben Sie denn das Gefühl, dass in Deutschland, in Europa das Problem ausreichend erkannt ist? Es gibt ja jetzt so eine Bodenstrategie der EU bis 2050. Also passiert da jetzt genug zum Schutz des Bodens?
Ob es genug ist, werden wir am Ende wissen. Aber es wird jede Menge gemacht. Also das Bewusstsein dafür, dass Boden für uns wichtig ist, ist, glaube ich, bei vielen Entscheidungsträgern da. Glaube nicht bei allen, aber bei vielen. als ich mit meiner Doktorarbeit angefangen habe, 1992, 93, war das noch lange nicht so ausgeprägt, war Boden noch lange nicht so ein zentrales Thema. Ich glaube, dass im Bewusstsein der Bevölkerung noch viel wachsen darf, was den Boden angeht und die Wertschätzung für Boden. Man wird ja so, wenn man durch seinen Alltag geht, nicht sehr oft mit Boden konfrontiert, in einer positiven Art und Weise. Das war eben ein Grund, dieses Buch zu schreiben. Aber ich glaube, dass an vielen der richtigen Stellen schon ein gutes Bewusstsein dafür da ist, wie wichtig der Boden für uns ist.
Matthias Rillig, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Professor Matthias Rillig war heute mein Gast in den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio. Er ist Bodenökologe und leitet an der Freien Universität Berlin die Arbeitsgruppe Ökologie der Pflanzen. Gemeinsam mit dem Autoren Jörg Blech hat er gerade ein Buch veröffentlicht, Mutter Erde, wie der Verlust des Bodens unseren Planeten bedroht. Es ist bei Ullstein erschienen und kostet 25,99 Euro. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anna Korwes.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.